Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
5 bis 7 Tage über 30 Grad, erinnern Sie sich, das war noch vor wenigen Jahren normal. Da hat man sich drüber gefreut und ist baden gegangen, ja. Mittlerweile sind wir im Durchschnitt bei 11 Hitzetagen pro Jahr angekommen. Extremwerte über 40 Grad sind keine Seltenheit mehr. Superreiche bauen Eishöhlen und Schneeräume in ihre Villen ein. Ist Kühle der neue Luxus geworden? Das frage ich Dr. Stefan Höhne vom Kulturwissenschaftlichen Institut Essen. Er leitet dort das Projekt Kulturen der Kriosphäre, Infrastrukturen, Politiken und Zukünfte der künstlichen Kälte. Herr Höhne, guten Tag.
Guten Tag, Herr Karkowski.
Snowrooms statt Sauna und Solarium. Ist das nur der Spleen einiger Reicher oder sehen Sie da einen Trend?
Nun, angesichts der Hitze, die wir gerade erleben, aber überhaupt eines sozusagen zunehmenden, sich erhitzenden Planeten, wird natürlich Kühlung und Kälte zu einem knappen Gut, das immer knapper wird. Und die Frage, wie wir die verteilen und auch der Zugang dazu, wird zunehmend zu einem viel diskutierten Moment. Die Snowrooms, die Sie ansprechen, diese Kältekammern, die die Superreichen aktuell in ihre Yachten und Villen einbauen, das hat natürlich eine lange Geschichte. Also wenn Sie zurückgehen in die Geschichte, denken Sie an die Palmwedel, die die Herrschenden bereits im alten Ägypten gekühlt haben, oder Natureis, mit denen in der Antike die Bessergestellten ihre Getränke gekühlt haben. Später dann die sogenannte Sommerfrische, wo die Adligen und das wohlhabende Bürgertum dann die heißen Städte im Sommer verlassen hat und sich auf ihre wohltemperierten Langhäuser zurückgezogen hat. In dieser Kontinuität lassen sich bestimmt auch diese Kältekammern verorten.
Dann war Kühle also immer schon ein Zeichen von Wohlstand?
Einerseits ja, andererseits haben in der Geschichte auch die einfachen Leute immer wieder sehr geniale Techniken und Praktiken von Kühlung entwickelt. Also denken Sie zum Beispiel in der Architektur an die Windtürme im Iran, die schattigen Innenhöfe der Medinas, oft gekühlt durch Brunnen. Also einerseits ist es ein Zeichen von Wohlstand, damals wie heute, aber andererseits finden sich auch ganz einfache, praktische Formen für Kälte zu sorgen, wo Sie nicht unbedingt eine Yacht oder eine Villa brauchen.
In diesem Sommer hat der Absatz von Klimaanlagen erneut erheblich zugenommen. Mittlerweile gibt es, und da habe ich mich wirklich gewundert, mittlerweile gibt es Klimaanlagen angeblich bereits in jedem vierten Haushalt. Ich würde mal vermuten, dass das nicht die ärmsten Haushalte sind. Sehen Sie darin ein gesellschaftliches Problem?
Also wenn wir hier über Klimaanlagen reden, dann ist das natürlich ein Sammelbegriff für sehr unterschiedliche Temperaturen. Also sowohl große klimatisierte Räume und Gebäude, die durch zentrale Kühlanlagen gekühlt werden, als auch eben diese Monoblock oder diese Split-Units, die Sie im Baumarkt kaufen können, die einerseits erstmal sehr günstig sind in der Anschaffung, aber im Energieverbrauch enorm ineffizient sind und wirklich alles andere als nachhaltig sind. Wichtig ist dabei natürlich, wenn Sie einen Raum kühlen, dann produzieren Sie natürlich Abwärme, die muss irgendwo anders hin. Und die wird dann meistens in den öffentlichen Raum gepustet und sorgt dort für zusehends sozusagen unkomfortable bis hin zu gesundheitlich gefährdende Umwelten. Und da sind es gerade die Leute im öffentlichen Raum, die besonders darunter leiden, wenn wir verstärkt überall diese Klimaanlagen einbauen und die Abwärme in unsere ohnehin schon überhitzten Städte pusten.
Was dann auch den Klimawandeleffekt weiter verstärkt. Gibt es denn Städte, die im Umgang mit dem Problem Hitze Vorbild sind?
Da gibt es eine ganze Reihe von interessanten neuen Entwicklungen. Sicherlich eines der berühmtesten Beispiele in Europa ist Paris, wo es wirklich gelungen ist, das Städteklima entscheidend sich abzukühlen zu lassen durch neue Mobilitätskonzepte, durch Entsiegelung von Flächen, durch vor allen Dingen auch Politiken von Verschattung von öffentlichen Räumen. Da ist Barcelona ein Vorbild. Gibt es eine ganze Menge von Ideen und auch schon alten erprobten Weisen, wie wir unsere Städte kühlen können, die teilweise wirklich sehr low-tech sind. Also wir brauchen gar keine neuen, aufwendigen, teuren Technologien, sondern können in die Geschichte schauen und in andere Länder, die schon viel länger mit Hitze zu tun haben, und da lernen. In Europa sind es bei Berlin leider nicht, sondern eben vor allen Dingen Paris, Barcelona. Und im globalen Süden finden Sie andere Städte wie Manila und so, wo es wirklich dringend nötig ist, neue Formen des Kühlens zu implementieren, jenseits von mehr Klimaanlagen.
Was ist mit unserer Lust auf Kälte, Konsum, Kühlschränke etc. pp.? Gäbe es da etwas, was wir überdenken sollten in unserer persönlichen Kältekultur?
Also in unserem Forschungsprojekt ist uns immer wieder aufgefallen, dass es einen massiven Überkonsum von Kälte und von Kühlung gibt. Das hat damit zu tun, dass wir sehr stark Kälte und Kühlung mit Vitalität, mit Gesundheit, mit Lebenssteigerung bis hin zum ewigen Leben assoziieren, wenn Sie an das sozusagen das Einfrieren und an die Kryonik denken. Das schlägt mittlerweile wirklich absurde Blüten. Wir kühlen Garagen. Ein schönes Beispiel sind die Orangensäfte, die Sie in der Kühltheke im Supermarkt finden. Die müssten eigentlich gar nicht gekühlt werden. Wir würden die aber nicht kaufen, wenn sie nicht im Kühlregal stehen würden, weil dann wären sie in unserem Verständnis ja gar nicht frisch.
Aber das einzige Argument, was dagegen spräche, wäre der Stromverbrauch.
Naja, es ist ja natürlich nicht, der Stromverbrauch ist natürlich massiv. Das ist das eine. Das andere ist natürlich eine Abhängigkeit, die wir mittlerweile von künstlicher Kälte haben. In allen möglichen Bereichen, in der Energieversorgung, auch in dem Gesundheitsbereich. Wenn dort die Kühlketten zusammenbrechen oder eben die Wasserstände zur Kühlung von Atomkraftwerken fallen, wie in Frankreich aktuell, dann produziert das enorme Gefahren und Risiken.